Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Willst du den wahren Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht, soll Abraham Lincoln gesagt haben. Jesus, geliebter Sohn Gottes, hat Macht. Daran lässt das Matthäusevangelium keinen Zweifel. Wie verwendet er diese Macht? Und was sagt das über seinen Charakter aus? Die Erzählung von der Versuchung Jesu fasst es in eine kurze, lehrreiche Geschichte. Soeben in der Taufe als Sohn Gottes bestätigt und vom Heiligen Geist erfüllt, wird er zum Antrittsbesuch zu einer ebenfalls mächtigen Figur, dem Teufel, geführt. Und dieser unterzieht Jesus mit drei Prüfungen quasi einem Charaktertest. Erweist sich Jesus als würdig, der Sohn Gottes zu sein? Wir kennen das vielleicht auch: vor Veränderungen, vor neuen Aufgaben stellt sich plötzlich so manches dagegen. Ich begleite seit 6 Jahren Frauen auf ihren Berufungswegen als Novizenbegleiterin und stelle fest, so unterschiedlich sie auch sind, solch eine Entscheidung bleibt nicht unangefochten. Vor jedem neuen Schritt der Verbindlichkeit tut sich manches auf: an Zweifel, Anfechtungen, Abgründen, Ängsten. Und mir scheint, es reinigt und klärt sich dadurch nochmal schärfer der eigene Weg. Hindurchgegangen, den Kampf nicht ausgewichen, hat man neue Stärke gewonnen, wird sich seiner Berufung, seines Wegs gewisser. Das sind wichtige geistliche Reifungsschritte. Schauen wir uns den Weg Jesu, wie er hier in der Versuchungsgeschichte beschrieben wurde, mal so wie in Zeitlupe an. Vom Geist, wohlgemerkt, in die Wüste geführt, hat Jesus dort 40 Tage gefastet. Er hat Hunger. Und diesen Hunger stelle ich mir nicht als Anflug von Appetit vor, sondern ein existenzieller Hunger, der keinen Aufschub mehr duldet. Der braucht dringend was zum Essen. Der Hunger, der dünnhäutig macht. Der Hunger, der körperlich schmerzhaft spürbar ist. Der Hunger, der die Gedanken bindet und nur noch ein Ziel hat: Nahrung. In dieser Situation der großen Bedürftigkeit kommt kein Engel, der Manna bringt, sondern eine Dunkelheit. Der Versucher, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Teufel. Ich habe mal Teufel gegoogelt und, wie ich das schon erwartet hatte, wurde mir eine hakennasige, gehörnte Gestalt angeboten, deren Bosheit ihr schon ins Gesicht geschrieben war. Wenn das so einfach wäre, dann hätten wir kein Problem. Dass diese Person nichts Gutes im Schilde führt, das weiß jedes Kind. So ein Teufel trat mit Sicherheit nicht an Jesus heran. Und so ein Teufel tritt auch mit Sicherheit nicht an uns heran. So ein Teufel gibt es höchstens an Fasching. Ich stelle mir das anders vor. Da ist dieser existenzielle Hunger, dieses existenzielle Bedürfnis. Die Gedanken, die nur noch um die Beschaffung von Nahrung kreisen. Und dann schweift der Blick über die Wüste und sieht jede Menge Steine. Und plötzlich scheinen sie wie zu verschwimmen und nehmen mehr und mehr die Gestalt von Brot an. Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Ich bin doch Gottes Sohn. Ich bin doch der Sohn dessen, der sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ich bin Gottes Sohn. Wenn ich Gottes Sohn bin, dann kann ich doch sprechen, es werde Brot und es ward Brot. Und er spürt schon den Geschmack des Brotes auf der Zunge. Der Speichelfluss wird angeregt. Der Magen zieht sich noch mehr zusammen. Brot. Ich bin Gottes Sohn. Ich kann Brot schaffen. Aus diesen Steinen kann ich Brot schaffen. Ich kann meinen Hunger stillen. Ich habe genug gelitten, genug gehungert. Ich schaffe mir Brot. Kann das Sünde sein? Was soll daran falsch sein, dass der Gottessohn seinen Hunger stillt nach 40 Tagen? Steht ihm das nicht zu? Das ist doch kein Unrecht, das ist doch gesunde Selbstfürsorge. Es kommt niemand dabei zu Schaden. Im Gegenteil, es ist doch mehr als angemessen, dass der bestätigte Gottessohn nun endlich seine Macht auch in Besitz nimmt und entsprechend handelt. Und es ist sinnvoll, aus Steinen Brot zu schaffen. Das liegt auf der Hand und die Gedanken gehen weiter. Damit könnte unendlich viel Gutes getan werden. Diese Steine in dieser Wüste braucht kein Mensch. Aber Brot brauchen die Menschen. Damit könnte Hunger gestillt werden. Ich bin doch Gottes Sohn. Ich kann den Hunger der ganzen Welt stillen. Brot gegen diesen schrecklichen Hunger. Und immer größer wird dieser Gedanke und immer logischer und fast schon Tat. Und dann durchdringt seine Gedanken ein altes Wort aus der Tora. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Dieses Wort, das daran erinnert, dass Gott in der Wüste versorgt. Und plötzlich wird ihm klar, diese Gedanken sind nicht nur aus ihm selbst. Sie kommen von einem Versucher. Nein, ich lebe nicht von mir selbst, nicht von meinen Wünschen und Wundertaten. Gott, mein Vater, wird mich versorgen, nicht ich selber. Das ist die Versuchung. Die Selbstversorgung und damit das Herausgehen aus der Beziehung. Plötzlich erkennt Jesus diesen perfiden Plan, der so harmlos und so gut daherkommt. Unsere Regel sagt, bejahe deine Bedürftigkeit und dein Angewiesensein auf Jesus Christus. Isoliere dich nicht in der Haltung des Selbstversorgers. Auf Gott angewiesen sein. Auch da, wo ich selber Potenz habe. In Beziehung zu ihm stehen, das macht den Sohn Gottes aus. Nicht das Wunder, dass Steine zu Brot werden. Und das ist der Kampf, diese Verbundenheit, die es zu bestehen gilt. Nicht aus der Beziehung zu gehen. Auch dann, wenn der Hunger schmerzt. Auch dann, wenn die Bedürftigkeit stark spürbar ist. Auch dann, wenn das Handeln Gottes sich hinzieht. Sich nicht in der Haltung des Selbstversorgers zu isolieren. Viel später stillt Jesus Hunger von 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen. Aber in einer ganz anderen Haltung. Er empfängt, was menschlich gebracht wird, dankt dem Vater dafür und lässt dem Vertrauen auf Gottes Güte austeilen. Nix mit Selbstversorger. In Beziehung sein zu Gott, dem Vater, der versorgt. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel lernt schnell. Gerade noch war das Schriftwort die Waffe, nun wird es zum Fallstrick. Der Teufel als Theologe. Bist du Gottes Sohn? Und wieder stelle ich mir Gedanken vor, die Jesus durch den Sinn gehen könnten. Ich bin Gottes Sohn, aber wie werden die Menschen davon erfahren? Wie soll ich ihnen denn die unglaubliche Macht Gottes zeigen? Wie kann ich Menschen für Gott gewinnen? Es tauchen Bilder auf, der Tempel in Jerusalem, das religiöse Zentrum des Judentums. Ein absolut geeigneter Ort für ein spektakuläres Wunder. Ja, so wäre es möglich, sich Anerkennung zu verschaffen. Man muss doch was dafür tun. Sich von der Zinne des Tempels zu stürzen und dann von Engeln getragen, sicher auf die Erde zu kommen, das wäre doch ein wunderbarer Beweis für die Gottessohnschaft. Da würden doch alle staunen und sagen, ja, das ist er, ein göttlicher Superman. Und alles gegründet auf dem Boden der Heiligen Schrift. Es steht in der Bibel, also wird es schon seine Richtigkeit haben. Mit dem Wort der Bibel kann man gegen den Teufel kämpfen. Aber mit dem Wort der Bibel kann auch der Teufel gegen uns kämpfen. Dass etwas in der Bibel steht, ist nicht immer ein Beweis, dass in dem Moment auch Gott spricht. Dazu braucht es diesen Geist der Unterscheidung. Der Geist der Wachsamkeit. Was ist Versuchung? Was ist Wahrheit? Und es liegt oft ganz nah beieinander, das macht das Teuflische aus. Jesus erkennt und widerlegt die Schrift mit der Schrift. Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er erkennt, da geht es nicht um spektakuläre Wunder, da geht es um eine Versuchung und wieder selber groß sein, selber Anerkennung bekommen. Toller Hecht, dieser Jesus. Das wird man nie vergessen. Wenn man den sieht, wird man das immer in Verbindung bringen. Beim dritten Versuch zeigt der Diabolos sein wahres Gesicht. Nun wird endgültig klar, das sind nicht einfach nur Gedanken. Das ist eine dunkle Macht. Da ist einer, der lügt und verführt, um vom eigentlichen Auftrag abzuhalten. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da tritt einer auf, als hätte er Macht über alle Reiche dieser Welt. Was für eine unverschämte Lüge. Das Vaterunser bekennt, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Der wahre Herrscher ist Gott, der Vater. Und Jesus Christus selber wird im letzten Kapitel des Evangeliums sagen, nach Tod und Auferstehung, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Gott sei Dank liegt die Macht über die Welt nicht bei einem Durcheinanderwerfer. Gott sei Dank liegt die Macht über diese Welt bei einem liebevollen Vater. Und ihn anzubeten und ihm zu dienen, das ist unser Glück, und unsere Bestimmung. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Drei Prüfungen am Anfang seiner himmlischen Sendung. Ein Charaktertest. Willst du den wahren Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und es ist erstaunlich und absolut ungewöhnlich, wie Jesus diesen Charaktertest besteht. Nicht indem er seine Potenz demonstriert. Nein, indem er an seiner Verbundenheit zum Vater festhält. Jesus vertreibt den Teufel durch Bescheidenheit. Er zieht eben nicht sein eigenes Programm ab, sondern er bleibt in Beziehung. Er tut das, was er von ihm hört und nicht das, was in seinem Sinne ist. Jesus versteht seine Vollmacht als Teilhabe an Gottes Allmacht. Und diese Bescheidenheit schmälert diese Würde als Gottes Sohn nicht, sondern sie bestätigt sie. Bescheidenheit und Größe gehen Hand in Hand. Wir stehen am Beginn der Fastenzeit. Der eigentliche geistliche Sinn des Fastens ist die Einübung in das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Der Sonntag in Vocavit bringt uns mit unseren Gefährdungen in Kontakt. Die mögen sehr unterschiedlich aussehen. Wir sind alle an anderen Stellen versuchlich. Aber der Kern ist immer das Gleiche. Über alles Kontrolle zu haben, stark und unverwundbar zu sein, autark, eben wie Gott. Die Passionszeit lädt uns ein, uns im dreieinigen Gott zu verankern, mit unserer Kraft und mit unserer Schwachheit, mit unserem Scheitern und mit unserem Gelingen, mit unserem Sorgen und mit unserem Vertrauen. Gott will nicht ohne uns sein. Über uns allen steht sein Ja, bedingungslos. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Das gilt immer und unter allen Umständen. Lassen wir uns diese Liebesbeziehung nicht rauben.